Sie leistet auf einer Seite eben Medizinisches, sie löst wirkliche Hautprobleme. Mhm. Und auf der anderen Seite ist sie einfach für Beauty, für schön und noch schöner werden, genauso geeignet. Das hat man also immer zusammen in einem Rutsch sozusagen, wenn man sich mit frischer Aloe Vera oder eben guten Produkten pflegt.
Gepflegte Gespräche, der Beauty-Podcast mit Hanna Schumi.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Beauty-Podcasts Gepflegte Gespräche. Ich bin Hanna Schumi, ich bin Beauty-Editor, Beauty-Bloggerin und Beauty-Podcasterin. In meinem Podcast lade ich mir interessante Menschen aus der Beauty-Branche ein oder andere spannende GesprächspartnerInnen, die mit mir gemeinsam das Thema Beauty hörbar machen. Beauty Plus wollte ich ja in der neuen Staffel sagen, denn ich finde, Beauty klingt im ersten Moment oft mal so, als ob es unterm Kinn endet, also mit Produkten und Make-up auch schon wieder aufhört. Aber ich möchte euch zeigen, dass es nicht so ist. Heute habe ich Sabine Bär, Aloe Vera-Expertin und Gründerin des Labels Santa Verde, zu Gast. Bevor wir loslegen, hier nochmal der Hinweis. Meine GesprächspartnerInnen und ich nennen sicher auch Marken und Produktnamen auf freiwilliger Basis, nämlich als Erfahrungsaustausch im Gespräch und als Tipp für euch. Gerade in Folgen, in denen ich MarkengründerInnen zu Gast habe, ist es mir ein Bedürfnis zu sagen, dass dies im allgemeinen redaktionellen Sinne ist und ohne Bezahlung funktioniert. Werbung gibt es in diesem Podcast aber auch und die folgt jetzt, bevor es mit dem Gespräch losgeht. Es gibt so tolle deutsche Naturkosmetikprodukte auf dem Markt, oder? Eine Marke, mit der ich jetzt schon länger arbeite und die ich sehr gerne mag, ist Apricot Beauty, die ich in dieser Episode wieder als Sponsor dabei haben darf. Da freue ich mich wirklich sehr darüber. Vielleicht erinnert ihr euch, Apricot macht diese tollen Beauty-Patches für das Gesicht und auch für den Körper. Aber Apricot hat auch Naturkosmetik, also Pflege im Sortiment, die ich ganz besonders gerne mag. Vielleicht habt ihr sie ja schon mal auf einem Foto oder in der Insta-Story bei mir im Badezimmer gesehen. Da stehen sie nämlich in erster Reihe. Aber vielleicht sollte ich lieber sagen standen, weil ich habe es in den letzten Wochen tatsächlich geschafft, das Serum und die Pflege von Apricot aufzubrauchen, was bei mir ja wirklich sehr, sehr selten vorkommt. Da muss ich ein Produkt schon sehr gut vertragen und vor allem lieben. Apricot hat mir Nachschub geschickt. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle dafür. Und jetzt habe ich sie endlich wieder. Ich verwende Serum und Pflege immer miteinander, weil es für mich so gut funktioniert. Das Serum hat eine ganz herrlich leichte Textur. Es strafft, es klebt nicht und polstert die Haut so schön auf. Papaya-Extrakt beugt der Faltenbildung vor und gleichzeitig, dank dem enthaltenen Vitamin C, ist es ein hervorragender Antioxidant. Danach verwende ich die Multitasking Facial Cream. Ja, die liebe ich einfach. Die ist herrlich unkompliziert. Die kann man in der Nacht verwenden, am Tag verwenden. Die ist ganz toll verträglich. Vielleicht wisst ihr ja, dass ich nicht jede Naturkosmetikcreme verwende, aber die hier, die ist einfach, die duftet schön. Die pflegt mit Aprikosenöl und gleicht mit Kurkuma-Extrakt aus. Die ist einfach so easy cheesy, toll verträglich. Mag ich super gerne. Im zweiten Werbefenster erzähle ich euch jetzt gleich noch was zu den Beauty Patches und dann habe ich auch noch einen Rabatt Code für euch, also bleibt dran. Aloe Vera. Seit Jahrtausenden Jahren ist die heilende und feuchtigkeitsspendende Pflanze bekannt. Das Aloe Vera Gel kennen viele von euch vielleicht in der puren Version, zum Beispiel nach einer kleinen Verbrennung als Gel auf die Wunde aufgetragen. Aber das Gel kann so unfassbar viel und ist längst eine feste Größe in der Beauty-Branche geworden. Viele Hersteller claimen mit diesem Inhaltsstoff, egal ob Aftersun-Produkt, Gesichtscreme oder Körperpflege. Und dabei ist es meistens eine echte Mogelpackung. Seit Jahren drehe ich jedes Produkt um und schaue mir die Inki-Liste ganz genau an, wenn mit Aloe Vera geworben wird. Und werde selten positiv überrascht. Warum ich so genau Bescheid weiß? Frau Bär von Santa Verde hat mir das vor 7 Jahren beigebracht. Unter der goldenen Sonne Andalusiens. Ja, Frau Bär und ich kennen uns schon seit vielen Jahren. Seit 2014, um ganz genau zu sein, da habe ich die Santa Verde Finca in Spanien besucht und mir die Aloe-Ernte, die Produktion und das Unternehmen angesehen. Das war für mich, das weiß ich heute, ein Turning Point in meiner Karriere, auf den ich oft zurückblicke, weil ich verstanden habe, so arbeitet und so denkt nicht jede Marke. Und genau solche Brands finde ich faszinierend und absolut unterstützenswert. Da steckt viel Liebe, Wissen und Qualität und Leidenschaft in den Produkten, was man auf der Santa Verde Finca in Andalusien schnell versteht und sieht. Für diese Podcast-Episode habe ich mir vorgenommen, euch ein Stück davon zu zeigen und euch eine Frau vorzustellen, die mich immer wieder inspiriert als Gründerin, Beauty-Expertin und Geschäftsfrau. Dass sie dabei die weibliche Sanftheit und dennoch den Weitblick nicht verliert, beweist sie mir immer wieder. Aber lasst sie uns doch jetzt selbst zu Wort kommen. Herzlich willkommen, liebe Frau Bär.
Ich freue mich sehr über das Willkommen, liebe Frau Schumi. Und wir sehen uns ja jetzt heute zum ersten Mal wieder nach sieben Jahren.
Also ja. Ich habe eben heute mal nachgerechnet. Es war 2014, dass Sie mich eingeladen haben. Ich erinnere mich da noch sehr. Ich sah damals anders aus.
Ja.
Aber ich war ja auch 7 Jahre jünger. Ich erinnere mich da wirklich sehr, sehr gerne dran zurück, weil ich da erst verstanden habe, wie die Aloe-Pflanze funktioniert. Ich weiß da bestimmt auch noch ganz vieles nicht, das möchte ich Sie ja heute fragen. Aber das meinte ich im Intro wirklich genau so, weil ich habe ganz am Anfang, wenn man mit dem ganzen Bloggen beginnt, werden einem ganz viele Marken vorgestellt. Das steigert sich über die Jahre, das geht ja bis heute so. Aber ich habe ganz schnell verstanden damals, als ich das so gesehen habe, mit wie viel Leidenschaft sie das machen, wie viel Liebe sie da reinstecken, was sie für eine Geschichte haben, habe ich mir gedacht, wow, eigentlich müssten alle Marken so funktionieren. Das ist aber nicht so. Aber ich habe ja in meiner Arbeit mir das zur Aufgabe gemacht, eben gerade so nischigere Brands sozusagen zu zeigen. Und deswegen irgendwie ist das so meine Leidenschaft geworden auch. Mich hat neulich mal jemand gefragt, warum sind das immer so Nischenmarken, die du so, weil da so viel Liebe drin steckt.
Freut mich sehr, dass das noch so nachhängt, weil die Finca ist natürlich als Ort auch einfach, als Platz ein sehr schöner, eine sehr schöne Gelegenheit zu erklären, warum und wieso alles so gekommen ist. Und
wie ist denn alles gekommen, Frau Wehr? Das muss ich Sie jetzt natürlich fragen. Das weiß ja nicht jeder.
Ja, wenn man heute Santa Verde sieht im Regal oder im Internet, da denkt man, ein weiteres Unternehmen und Naturkosmetik, ist ja jetzt auch in grün, alles wird grüner und man wird als Unternehmen wahrgenommen. Aber eigentlich ist Santa Verde entstanden aus meiner persönlichen Lebensgeschichte und die Idee, ein Unternehmen daraus zu machen, die existierte am Anfang nicht. Und ich halte das auch für einen der Gründe, warum Santa Verde einen außergewöhnlichen Weg gegangen ist, bei dem Aufbau der Rezepturen, bei dem Handling der Inhaltsstoffe, weil wir genau, mit wir meine ich meinen Mann und ich, der immer an meiner Seite war und ist, und wir machen das gemeinsam, weil wir sozusagen absichtslos ein Unternehmen gegründet haben. Wir wussten es nicht, es entstand später, aber es war einfach, es hat sich ergeben aus unserem Leben. Und also dann fange ich einfach mal an. Möchte ich Sie vielleicht so inhaltlich, geistig mitnehmen in das Jahr 1986.
Da war ich gerade 2 Jahre alt.
Bitte?
Da war ich gerade 2 Jahre alt.
Waren Sie 2 Jahre alt? Wahnsinn. Ja, irre. Und ich 31 immerhin schon.
Naja, ich will nur sagen, also das ist ja schon, also zu der Zeit waren ja Beauty-Produkte auch was anderes. Zu der Zeit war und die ganze Branche auch eine andere.
Ja. Absolut, absolut. Also wir standen ja alle am Beginn der glücklichen, ein glücklicher Konsumenten zu werden. Also kritisches Denken gab es gar nicht. Alle waren froh, dass es so fantastische Dinge zu kaufen gab. Es wurde konsumiert wie verrückt. Und zu den Leuten gehörte ich natürlich auch. Und im Jahr 1986 habe ich meinen Mann kennengelernt. So, das ist jetzt auch erstmal nichts Businessmäßiges. Bin hier nach Hamburg gekommen. Ich bin gebürtig aus Gütersloh. Komme aus einer Unternehmerfamilie und bin dann mit meinem Mann im Februar 1986, kurz nach dem Kennenlernen, nach Spanien gefahren, weil er mir eine kleine Finca zeigen wollte, einen Bauernhof, den er für sich und seine Tochter als Feriendomizil erworben hatte. Er hat geschäftlich Glück gehabt und hat gesagt, dann investiere ich das dort. Wenn man überlegt, für welchen Preis er das damals gekauft hat und was
nachdenken.
Es heute wert ist, also der reine Wahnsinn, darum haben unsere Pflanzen auch wunderschöne Plätze und also diesen Ort gibt es immer noch und ich weiß noch, wie ich dorthin kam im Februar und was mich so als erstes unheimlich beeindruckt hat, das war ein ganz bestimmter Duft und zwar der Duft der Orangenbäume, die auf dieser Finca wuchsen und zwar in Riesenmengen. Und das hatte ich in meinem Leben vorher noch nie gerochen. Und dann geht, wenn der Wind dann so reingeht, wird es mal stärker. Und wenn es weniger Wind ist, wird es ein bisschen schwächer. Das ist also ein einziger Traum. Und er hat mir dann diese Finca gezeigt. Die war also relativ klein, aber wunderschön gelegen auf einem Hügel. Man konnte über das ganze Mittelmeer schauen und das kann man auch heute noch bis zu den Bergen in Marokko. Und zur Finca gehörte auch eine Landarbeiterfamilie, die dort lebte, die auch gleich mitversorgt werden musste. Es war also nicht irgendwie so ein, ich sag mal, eine schicke Eigentumswohnung, die man dann abschließt und Ferienwohnung, was man ja sich manchmal so darunter vorstellt, sondern ein lebendiges Gebilde. Alle Tiere waren da. Es gab Pferde, Ziegen, ein Schwein, Hunde, Katzen, Hühner. Und das hielt halt diese Landarbeiterfamilie zur eigenen Versorgung. Ja, das war natürlich alles sehr beeindruckend und der zweite Aufenthalt war dann entscheidend. Da ging es dann mit der Tochter meines Mannes, Nathalie, und einer Freundin zur Unterhaltung, weil die Finca lag sehr einsam, auf die Finca in die Sommerferien und wir haben dort 4 Wochen verbracht, wunderschöne Wochen. Und ich glaube, mein Mann hat da mal ausprobiert, wie ich denn so mit den Kids klarkomme.
Das ist doch eigentlich ein ganz guter Plan, so in Andalusien, oder nicht?
Ja, also, ja, aber ist mal, wir waren nur auf der Finca, man mit dem Auto, man konnte nur einkaufen in Malaga oder in Marbella. Man musste ewig lange fahren bis zu einem Supermarkt. Es war so richtig urig, super toll. Strom war häufig weg, Wasser war weg, da waren Kerzen angezündet und es war einfach super klasse. Und in diesem Sommer haben wir das gemacht, was man dann so macht, wenn man irgendwo neu ist. Man besucht die Nachbarn und sagt mal Hallo und stellt sich vor. Und die Nachbarn um uns herum, alle relativ weit weg, vereinzelt, das waren alles so, ich sag mal, 68er Aussteiger, ich meine, vielleicht so ein bisschen Hippie-mäßig, die dorthin gekommen waren, um ein ganz einfaches ländliches Leben zu führen und eine neue Idee vom Leben zu entwickeln. Also alles so Einzelgestalten mit eigenen Lebensideen. Und einer davon war ein Amerikaner, der hieß Jim Marsh. Und bei dem waren wir dann zum Abendessen eingeladen, als es ein bisschen später wurde und wir alle auch schon ein bisschen oder reichlich Wein getrunken hatten. Da kam er zu mir und sagte, Sabine, I have something for your skin. Und hat mich so ganz eindringlich angeschaut. Und ich hätte ihn in dem Moment erwürgen können, weil ich fand mich eigentlich großartig geschminkt, hatte mir viel Mühe gegeben. Das Licht war optimal, nur ein paar Kerzen auf dem Tisch.
Und sie also haben sich gedacht, mich, ja, thanks. Also ja. Das ist ja wahnsinnig charmant.
Ja,
okay, also er hat irgendwie erkannt, dass sie zu dem Zeitpunkt scheinbar eine Hautkrankheit hatten oder Unreinheiten hatten.
Ja, genau. Ja. Er hat also die Pusteln und
unter dem Make-up gesehen.
Und dann ist er in seinen Garten ins Dunkle marschiert und kam dann mit einem, wie ich dachte, so Kaktusblatt zurück.
Ja.
Und das hat er mir in die Hand gedrückt und da musst du Scheiben schneiden. Da ist sowas Weiches, ein bisschen Glibbriges drin.
Ja.
Und das machst du dir dann auf die Haut. Und ich dann, ja, wie man dann so ist, nett und freundlich mitgenommen. Und ich habe dann zu Hause gedacht, so, jetzt musst du das ja mal ausprobieren. Der fragt dich ja bestimmt noch mal, damit
Morgen
du das so ein bisschen...
Wie war das Kaktusblatt unter Anführungszeichen? Ja.
Genau, da muss er ja ein bisschen detailreich beschreiben können. Also probier mal aus, habe ich gemacht. Und das fühlte sich irgendwie auf der Haut, nachdem ich mich so an den Geruch und das Glibber und alles gewöhnt hatte, fühlte sich auf der Haut einfach super an. Das glitt so ganz weich über meine wirklich kaputte Haut. Ich hatte sowas wie, man würde heute sagen, Erwachsenenakne mit so einer neurodermitischen Neigung, die ich auch heute noch habe. Und eigentlich immer seit meiner Pubertät Hautprobleme. Immer Entzündungen, Rötungen, extreme Trockenheit, also wilde Mischung. Und das war eigentlich mein Problem. Ich habe das dann ein paar Tage lang gemacht und über das Angenehme und Wohltuende hinaus, also der Juckreiz ging zurück, diese extreme Trockenheit, es wurde die Haut auch irgendwie optisch besser. Und mein Mann fragte mich auch, was hast du denn gemacht? Und ich habe gesagt, ja, das komische Kaktusblatt von Jim da. Und er sagt, ja, was ist das denn? Keine Ahnung. Und da sind wir nochmal zu ihm hin und er dann ganz begeistert, it's aloe vera und in the US, a big business. Big business kriegte mein Mann etwas größere Ohren, weil die Finca kostete schon eine Menge Geld jeden Monat. Wir mussten ja die Familie bezahlen und es war immer was kaputt. Aha, so, das ist also ein Geschäft in den USA und das wächst hier. Ja, es wächst hier super. Und okay, jetzt wussten wir, was das war und sind dann angefangen und so ganz langsam, es gab ja kein Internet oder irgendwelche Informationsmöglichkeiten, uns für diese Pflanze, für diesen Kaktus zu interessieren und haben uns dann Bücher bestellt in USA zu dem Thema und sind so ganz langsam daran gerückt. Und ja, wir sind dann da so richtig eingestiegen. Und wie das so ist, wenn man in ein Thema einsteigt, zu dem man dann auch noch so eine Verbindung hat, wie ich es ja durch mein Erlebnis hatte, wurde diese Welt immer größer und immer fantastischer. Und wie wir ja heute wissen, diese wahnsinnigen Beschreibungen um die Aloe herum, das haben wir natürlich alles auch geglaubt und haben gedacht, meine Güte, was für ein Wunderwerk ist diese Pflanze.
Aber das ist sie doch auch, oder nicht?
Ja, das ist sie. Aber sie kann nicht alles, so von
sie kann
A
vieles,
bis Z.
Aber nicht alles.
Genau.
Was kann die Aloe denn?
Wenn ich so ganz kurz beschreiben soll, dann ist es, dass sie unsere Haut heilen und pflegen kann. Und zwar nicht nur die äußere, sondern auch die inneren Häute. Das geht ja los im Mund mit der Mundschleimhaut, Magenschleimhaut, Darmschleimhaut. Das sind ja ähnliche Gebilde wie unsere äußere Haut. Und auf diese Organe hat die Aloe einfach einen extrem wohltuenden und heilenden und pflegenden Einfluss.
Also nicht nur auf Hautkrankheiten. Ich weiß ja, dass die Aloe, ich habe die Erfahrung selber gemacht, dass wenn man Entzündungen vor allem hat, bei mir ist ja das sehr kompliziert, weil ich eine sehr trockene Haut habe. Ich habe eine Sicker-Haut. Das heißt, sie ist eigentlich on the dry side, aber gleichzeitig mit Unreinheiten. Eigentlich wahnsinnig kompliziert zu pflegen, glaubt man erstmal. Aber deswegen ist die Aloe für mich eine total tolle Pflanze und die Santa Verde-Produkte deswegen für mich immer wieder aktuell, weil ich auf der anderen Seite die Feuchtigkeit bekomme und trotzdem diese Entzündungen irgendwie in Schach halte. So.
Ja, das ist wirklich, also das ist eine wahnsinnstolle Kombination, weil sie kann, leistet auf einer Seite eben medizinisches, sie löst wirkliche Hautprobleme und auf der anderen Seite ist sie für einfach für Beauty, für schön und noch schöner werden, genauso geeignet. Das hat man also immer zusammen in einem Rutsch sozusagen, wenn man sich mit frischer Aloe Vera oder eben guten Produkten pflegt. Das ist wirklich.
Ist es denn auch bei, Sie erwähnten gerade, dass Sie zur Neurodermitis neigen, sozusagen, gibt es auch verschiedene Formen und Abstufungen. Wie sieht es denn mit so Schuppenflechte und Psoriasis und vor allem auch Rosazea und sowas aus?
Ja.
Ist das geeignet?
Ja, also geeignet auf jeden Fall, weil die Aloe ist immer sehr mild in ihrer Wirkung. Wenn mal irgendwas Reizendes in einem Kosmetikprodukt ist, dann ist es meist nicht die Aloe, dann sind es irgendwelche anderen Stoffe, die drin sind. Deswegen kann man ja zum Beispiel Aloe-Blätter oder gute Aloe-Gele auch auf Wunden geben. Das ist wirklich, also von der Wirkung her ist sie sehr mild. Und bei Psoriasis, Rosacea, Neurodermitis, diesen sehr verbreiteten und immer mehr zunehmenden Erkrankungen, empfehlen wir es einfach mal auszuprobieren. Also wir haben Erfahrungsberichte, wo Leute extrem begeistert sind. Wir haben aber auch Nachrichten von Leuten, die sagen, es hat bei mir nichts gebracht. Das ist häufig so bei Naturstoffen. Der eine reagiert darauf und der andere nicht. Aber man kann gar nichts falsch machen. Es lohnt sich, das zu versuchen.
Einfach auszuprobieren.
Einfach auszuprobieren, ja.
Und wie war jetzt Ihre Erfahrung? Jetzt haben Sie immer noch das Aloe Vera Blatt nur, dass Sie immer noch sich eins nach dem anderen abschnitten, auf Ihre Haut tupften und die Idee, irgendwas damit zu machen mit Ihrem Mann.
Ja. Ja, das Ganze ging dann weiter in Kurzfassung. Ne? Also es begann vor 30 Jahren und wir haben alles, was Santa Verde betrifft und das Beschäftigen mit der Aloe Vera, Das ging ohne den Einfluss oder die Beschränkung von Wirtschaft und Geld verdienen, weil mein Mann immer und ich immer andere Berufe noch hatten und unser Geld nicht mit Santa Verde und Aloe Vera verdient haben. Heute ist das so, aber das war 15, 20 Jahre lang nicht so, sondern uns hat das Thema einfach begeistert und wir mussten es eben nicht in diese wirtschaftliche Schublade packen. Weiter ging es dann, ich habe mich weiter mit den Pflanzen erstmal selbst versorgt, die Jim mir gegeben hat. Dann haben wir bei ihm 4000 kleine Aloe-Babys gekauft. Die sind dann aus Texas gekommen. Das sind also die Urgroßeltern unserer heutigen Pflanzen. Und haben unserem Manolo, das war der Vorstand unserer spanischen Familie dort, gesagt, so die pflanzt du ein. Verstand er überhaupt nicht. Wie kann man so tolle essbare Sachen wie Tomaten und Kartoffeln ausreißen und so solche Pflanzen anbauen? Er hat es aber gemacht. Mhm. Und dann mussten wir wieder warten. Die Pflanze braucht 3 Jahre, bis sie ausgereift ist. Sie wächst also super langsam. Und in der Zeit haben wir uns weiter informiert, waren auch in den USA, haben dort Kongresse besucht, die zu Aloe Vera abgehalten werden. Das ist da eben eine riesige Industrie, die natürlich auch das entsprechende Drumherum hat mit Kongressen und Messen und so weiter. Ja, unsere Begeisterung wurde immer größer. Und wir haben dann die Idee gehabt, Aloe anzubauen bei uns, sie zu verarbeiten und den Rohstoff an die kosmetische Industrie in Deutschland zu verkaufen. Ne? Hamburg, haben wir hier einen großen Kosmetikanbieter und gibt ja noch eine Menge andere in unserem Land. Und ja, entscheidend war dann das erste sozusagen Verkaufsgespräch oder es sollte von uns aus ein Verkaufsgespräch sein. Das lief nur etwas anders ab, als wir uns das so dachten. Es gab damals die Firma Pons. Ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt. Wir hatten gesehen, dass die ein Aloe Vera Produkt im Regal haben. Eine riesige Flasche Body Lotion, wo wir dann gedacht haben, oh, da geht ja richtig viel rein. Ne? Das ist unser Kunde. Und wir haben dann dort angerufen und man spricht dann meist mit den Produktentwicklern, die entscheiden darüber, ob neue Inhaltsstoffe gekauft werden. Also es gab ja bereits dieses Produkt, das heißt, die hatten einen Aloe-Lieferanten und jetzt wollten wir uns da als neue präsentieren. Ich habe dann diesem Menschen ganz begeistert erzählt, so aus meiner Unbedarftheit heraus auch, was ich für tolle Erfahrungen damit gemacht habe, also mit der frischen Aloe und die haben wir jetzt auf dem Feld und die könnten wir verarbeiten, sodass er mit den frischen Filets arbeiten könnte oder mit einem frischen Saft, den wir daraus herstellen würden und habe fest damit gerechnet, dass er sagt, ja, also mindestens schicken Sie mal was oder eine Probe oder mich zu einem Gespräch eingeladen hat.
Keine Begeisterung.
Ja, aber es war erstmal ganz still. Und dann sagt er, ja, kommen Sie aus der kosmetischen Industrie? Und ich habe dann gesagt, nein, also ich bin Bäuerin eher und das sind meine Pflanzen und ich habe einfach diese guten Erfahrungen gemacht und weiß, dass ich eine erstklassige Ware habe. Ne? Und dann sagte er, und ich denke, er hat dann so gedacht, oh Gott, die arme Frau, oder die ist ja irgendwie niedlich.
Ich dachte, das ist sweet.
Ja. Ja, okay. Irgendwie muss ich da, hat er wohl das Bedürfnis dann entwickelt, mir zu helfen oder mich aufzuklären, was natürlich großartig war. Sonst hätte ich da noch viel länger Zeit ins Land gehen lassen. Ja. Er sagte, ja, also ich erzähle Ihnen mal, was ich kaufe und das können Sie mir gerne liefern. Mhm. Und was Sie mir da erzählt haben, damit kann ich leider nichts anfangen. Mhm. Also ich brauche Aloe Vera und zwar in getrockneter Form, in hoch aufgetrockneter Form, sodass ich am Ende ein weißes Pulver habe. Das kaufe ich auch nur in desodorierter Form. Also ich möchte keine Geruchsstoffe schon in meinen Inhaltsstoffen haben. Ich will die Creme ja danach beduften. Dann muss es schneeweiß sein. Kunden kaufen nur weiße Cremes und sehr gut haltbar, weil ich das ja gut lagern muss. Und all diese Bedingungen erfüllt Ihr Produkt nicht. Dann ist es reiner Naturstoff. Der ist ja unberechenbar. Da weiß ich ja gar nicht, was passiert. Ich muss eine Marke herstellen, die muss immer gleich sein. Ich brauche also solch ein Konzentrat, das ist ein 200:1 Konzentrat. Das heißt, ich darf dann, um 1 Liter Aloe Vera herzustellen, brauche ich 5 Gramm von diesem Konzentrat.
Von dem Pulver sozusagen?
Von dem Pulver, ja. Genau, von diesem schönen weißen Pulver. Da kann ich dann Wasser auffüllen auf diese 5 Gramm. Bis zu 1 Liter, da rühre ich einmal um und habe dann Aloe Vera 1:1. Und damit kann ich ganz normal umgehen. Das ist dann ein Saft, den ich theoretisch verkaufen kann. Ich müsste nur als Trinksaft hinten drauf schreiben, aus Konzentrat. Das kennen wir ja auch vom Orangensaft. Es gibt ja Direktsäfte.
Natürlich, oder aus Konzentrat.
Aus Konzentraten. Aber sonst habe ich ein erstklassiges, rekonstituiertes Aloe Vera Produkt. Und damit arbeite ich und da komme ich wunderbar mit zurecht und das können Sie mir gerne auch liefern.
Aber jetzt muss man sich ja dazu sagen, also das kann man sich heute ja kaum vorstellen, dass das ja 30 Jahre her ist. Es gab keine Nischenmarken in dem Sinne, es gab keinen großen Naturkosmetikmarkt. Es gibt wahrscheinlich im Reformhaus gab es zwei Brands, die es bis heute gibt, so ungefähr. Das war es irgendwie. Es gab sonst den Mass-Market, die großen, ein paar große Player, die es bis heute gibt, die verschwunden sind. Und Sie gehen jetzt mit dem puren Aloe Vera Gel zu einem Mass-Market-Hersteller und sagen, bringen Sie das in die Flasche, so ungefähr. Genau. Heute ist das gar nicht mehr so ungewöhnlich, aber damals war das eine absolute Innovation. Also Sie haben durch Ihren unbedarften Gedanken ja etwas, einen total innovativen Gedanken gehabt. So. Was aber gleich geblieben ist, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist ja, dass es bis heute diese Pulver gibt. Also es gibt ja bis heute diese Konzentrate und diese Mogelpackungen. Ja. Dazu können wir ja gleich nochmal sprechen. Mhm. Mich interessiert jetzt aber, was Sie dann gemacht haben, nachdem Sie ja da weggegangen sind. Dann haben Sie sich wahrscheinlich gedacht, na gut, dann mache ich es halt selber.
Genau so ist es. Also wir konnten uns überhaupt nicht vorstellen, dass es da eine vergleichbare Wirkung gibt. Weil was wir mittlerweile ja auch gelernt haben, dass...
Wenn überhaupt eine Wirkung.
Wenn überhaupt, das kommt auch noch dazu. Aber was wir gelernt hatten, eben auch durch das Studium dieser ganzen, auch der volksmedizinischen Überlieferungen und all dieser Dinge, warum die Aloe überhaupt, ich sag mal, dahin gekommen ist, zu diesem Image, das sie ja heute noch hat, zu diesem großartigen Namen. Wenn man da mal reinschaut, dann sind all die Erfolge immer nur erreicht worden in der Volksmedizin, weil die Menschen in den Wald gegangen sind oder aufs Feld und haben sich ein Aloeblatt abgeschnitten und haben sich damit behandelt. Es ging also immer um die frische, ganze Pflanze. Und nicht um hochverarbeitete Konzentrate. Da gibt es Druck, da gibt es Wärme, also extreme Einflussfaktoren. Da noch desodorieren und bleichen, da kann einfach nichts Lebendiges mehr drin sein. Das haben wir später auch in Studien nochmal nachgeprüft. Aber das war jetzt erstmal rein so eine Vorstellung, die wir nicht entwickeln konnten. Und haben dann gesagt, okay, wenn das keiner haben will, dann machen wir eben Selbstkosmetik. So richtig aus Bock. Und auch aus, ich sag mal, so einer enttäuschten Verbraucherhaltung. Weil wir wussten ja, wie all diese Produkte, von denen wir nun wussten, dass sie aus Pulver hergestellt sind, verkauft werden. Nämlich mit einem Etikett, wo ein frisches Aloeblatt drauf ist, manchmal noch angeschnitten, dann kommt da so ein Tropfen raus. Oder
ja gut, das gibt es bis heute. Also das gibt's, das sieht man immer wieder auch in den ganzen italienischen kleinen Sommerstädtchen, wo dann neben der Sonnencreme so ein Aloe Vera After Sun steht. Und ich sagte es ja eingangs, ich drehe mittlerweile, seit wir uns seit 7 Jahren kennen, immer noch die Verpackung um und dann steht das von Aloe Vera Powder drinnen oder Konzentrat. Es ist aber nach wie vor, und das muss man, ist ganz wichtig zu betonen, auch das haben Sie mir vor 7 Jahren geimpft. Ich sage, toll, dass wir uns damals getroffen haben und noch immer kennen, dass Sie mir gesagt haben, dass bei Kosmetikprodukten meistens 80% Wasser drinnen ist.
Ja.
So. Und der Rest ist quasi dann Inhaltsstoff. Vielleicht, wenn man Glück hat, noch ein Wirkstoff. So. Ja. Und bei Aloe Vera bleibt dann halt nicht mehr so viel über. Aber Sie haben ja den Spieß dann umgedreht und das Wasser komplett weggelassen.
Ja. Ja,
bis heute.
Bis heute, ja. Und da hat mir aber auch jemand geholfen, zu dieser Idee zu kommen. Und die hing auch mit dem damaligen zusammen, was man so hatte an Einflüssen. Und es gab im WDR-Fernsehen damals eine Sendung, die hieß Hobbitek. Ich weiß nicht, können sich vielleicht ein paar von den Hörern auch noch dran erinnern. Und an Spinnrad, das war dann eine Einzelhandelskette, die daraus entstand. Und da war der Journalist Jean Pütz, ein Kölner. Und der hat erklärt, wie man Kosmetik macht, also Shampoo, Cremes, Reinigungsmittel und hat das Ganze so total, ich will mal sagen, entzaubert. Also richtig runtergefahren auf ein Rezept, das aussah wie eine Salatvinaigrette. Ne? Ich nehme also was Öliges und ich nehme was Wässriges und das vermische ich. So, dann habe ich irgendwann das Problem, dass es sich so langsam wieder trennt, wenn ich das nicht möchte. Dann gebe ich einen Emulgator dazu. Das kann zum Beispiel ein Eigelb sein. Dann hat man auch gleich, geht man schon in Richtung Mayonnaise, weil im Eigelb ist Lecithin, ein hervorragender Emulgator. Der hält dann Wasser und Öl zusammen. Und dann kann das Licht nicht mehr durch und das Ganze wird weiß. So geht Creme. Und da ist mir also, ich sag mal, wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe das dann natürlich nachgemacht bei mir in der Küche und stand dann da erstmal genau nach seinem Rezept und hatte da tatsächlich ein Glas mit 70, 80 ml Wasser aus dem Kran und dann so kleinen Döschen mit so ein bisschen Krümel hiervon, Krümel davon und 10 Milliliter Öl vielleicht. Und ich habe, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also das und das wird dann aufwendig verpackt, gigantisch beworben und ist ja in erster Linie Wasser. Und wie kann man das denn nicht besser machen? Also diese 70-80% ist ja eine gigantische Chance, wirklich Wirkung
zu ist ja nicht immer so, aber es gibt viele Cremes, die 80% Wasser drin haben. Also das ist natürlich bitter. Ja. Aber wie kam Sie jetzt auf die Idee, aus dem Aloe-Gel, also aus der Pflanze Wasser zu machen? Und wie wird daraus Wasser?
Also das kann man selbst ganz einfach machen und so bin ich auch angefangen. Also man hat dann so ein Gelfilet, sieht wirklich aus wie ein Fischfilet, ist nur transparent. Mhm. Wenn man jetzt ein Messer nimmt, legt das flach auf einen Teller, nimmt ein Messer oder auf ein Holzbrett und hackt und schneidet da lange genug drauf herum. Dann trennt man diese langen Zellverbindungen, die einen großen Teil der Aloe ausmachen. Das sind Zuckerverbindungen, die das ganze Wässrige in der Aloe auch halten und binden. Das ist ja praktisch, sie sammelt ja für sich selbst ihr Lebenselixier und ihre Überlebensstoffe, die sie braucht, wenn es lange kein Wasser gibt, keinen Boden. Man kann sie auch aus dem Boden rupfen und 3 Monate lang irgendwo hinwerfen. Dann pflanzt man sie wieder ein und sie kommt wieder.
Ein robustes Pflänzchen.
Ja, also extrem überlebenstüchtig, weil sie einfach eine sogenannte Sukkulente ist, also eine Pflanze, die speichert. Das ist also ihr höchstes Bestreben. Und wenn man jetzt diese Zellen trennt, einfach durch Schnitt, dann wird das ganze Filet immer wässriger, immer flüssiger. Und das kann man natürlich auch maschinell nachbilden.
Bis es am Ende Wasser ist. Also so oft geschnitten, bis es am Ende alles durchtrennt ist, alle Fasern durchtrennt sind und dann zum Aloe Vera Juice wird sozusagen.
Dann wird es automatisch zum Juice. Der ist dann natürlich noch trüb und da sind Stoffe drin und Feststoffe. Es ist eben alles vermischt. Aber das Entscheidende ist, es ist noch das Ganze. Es ist nichts weggenommen. Es ist auch nicht ausgepresst.
Nur zerhackt.
Es ist nur zerhackt. Also es entsteht auch kein Presskuchen, in dem dann häufig die tollen Stoffe sind. Und auf der anderen Seite kommt die Flüssigkeit raus. Die Aloe wird einfach klein geschnitten. Und dann habe ich noch das Ganze aber in klein geschnittener Form. Und habe es eben in wässriger Form. Und das wusste ich. Und dann war der Gedanke ganz schnell da. Also dieses Gläschen mit Wasser, da tue ich meinen Aloe Vera Saft rein. Und dann habe ich mir selber so die ersten Cremes hergestellt und hatte mit denen genau die Wirkung wie mit dem frischen Blatt. Mhm. Und da wusste ich, that's it.
Und dann haben sie beschlossen, da mache ich jetzt eine eigene Marke draus und haben Santa Verde gegründet. Dann ging es mit den ersten Produkten los. So stelle ich mir das vor. Sie haben wahrscheinlich das Feld umgepflügt, noch mehr Pflanzen an. Na, ist ja so, oder nicht? Ja. Oder war das nicht so? Also haben noch mehr Pflanzen angepflanzt. Und irgendwann, sehen wir bis heute ja die Produktion vor Ort in Andalusien auf der Finca.
Ja.
Also was sie da erwirtschaften, kommt ihnen tatsächlich die Cremes, die wir in Deutschland und weltweit kaufen können.
Ja.
So. Richtig. Aber die produzieren Sie denn die Produkte auch vor Ort oder schicken Sie das Aloe Vera Herzstück sozusagen dann nach Deutschland?
Also das funktioniert so. Auf der Finca machen wir das, was man, ich sag mal, sonst am Markt nicht kaufen kann, sozusagen. Also wir bauen selbst an, natürlich biologisch, auch extrem wichtig, die Bodenqualität. Wir haben dann das Glück, dass wir in Andalusien ein sehr günstiges Klima haben für die Aloe. Ein Klima, das sie ein bisschen stresst, weil im Winter wird es kühler. Eigentlich ist sie die Äquatornähe gewöhnt, also immer gleichbleibende Temperaturen. Eigentlich hat sie es gemütlicher. In Andalusien muss sie schon mehr ackern. Im Winter wird es sehr heiß, bis zu 40 Grad. Und im Winter kann es mal auch so 4-5 Grad werden, aber es friert nie. Und das muss sie alles aushalten und sich dafür stark machen.
Aber der Stress tut ihr gut.
Der tut ihr extrem gut. Wie geht's denn dann, also wenn ich jetzt die Aloe geerntet habe auf der Finca, wie geht das dann weiter? Also wir gewinnen dort durch den Handschälprozess diese Filets, also wir trennen die Schale ab. Und diese Filets kann man wie Fischfilets wunderbar einfrieren. Das machen wir auch auf der Finca. Also wir haben einen Schockfroster, damit die Temperatur ganz schnell runtergeht, und dann ein Haltegerät. Und das Frieren ist absolut unschädlich. Das haben wir also alles geprüft. Wir müssen es nur irgendwie in eine Form der Haltbarkeit bringen, weil wir es dann weiter transportieren wollen nach Deutschland. Dort wird weiterverarbeitet bei einem der Bio-Safthersteller, bei einem Spezialisten. Dort bringen wir unsere Filets hin und der liefert uns dann den Saft, einmal abgefüllt in Trinkflaschen und einmal abgefüllt in große Gallonen sozusagen für unsere kosmetische Weiterverarbeitung. So beziehen wir den dann. Und die kosmetische Weiterverarbeitung übernimmt auch ein Spezialist. Da haben mein Mann und ich damals ganz klar gesagt, wir stellen uns keine Kosmetikmaschinen hin, Rührtöpfe und Kartonagen, Aufrichtemaschinen und was man da alles braucht, sondern das sind Dinge, die geben wir heraus. Man muss, unser Leitsatz war damals, man muss Dinge nicht besitzen, um sie zu nutzen. Und wir haben dann den Vorteil des Spezialistentums auf der anderen Seite, dass dort Leute sind, die nach Kosmetikverordnung und nach allem, was man braucht, erstklassig verarbeiten und herstellen. Und dort bekommen wir dann unsere fertigen Cremes zurück.
Wir haben also das heißt, Santa Verde wird auch in Deutschland produziert, nachdem der Aloe Vera Saft durch die Pflanze den besten Boden bekommt, um da zu reifen sozusagen, wird dann nach Deutschland geschickt und hier produziert und ist ein deutsches Produkt.
Ja, ist absolut made in Germany. Das fanden wir auch wichtig, weil wir über solche Details, wie wir die nachher in der Verarbeitung stecken, natürlich in Deutschland auch besser kommunizieren konnten. Und wir wollten jetzt auch die Nähe zu Hamburg haben und alles nicht so weit auseinanderziehen. Ja, also so läuft das heute mit unseren Cremes und von dem Handrühren damals in der Küche sind wir jetzt zu einem richtigen.
Hat sich einiges getan. Wann hatten Sie Santa Verde gegründet? Wissen Sie die Jahreszahl auswendig?
Die Firma haben wir relativ schnell gegründet, auch jetzt vom Eintrag Handelsregister und so weiter. Ich glaube, das war auch schon 86, weil wir gleich den Anbau, den wir ja nach dem Kennenlernen mit Jim Marsh schon geplant hatten, weil wir das auch gleich in eine Firmenform packen wollten. Und darum gibt es Santa Verde als Namen auch schon so lange. Aber wir waren praktisch nicht existent als Unternehmen nach
Hause. Ich erinnere mich, haben Sie nicht dieses Jahr 25-jähriges Firmenjubiläum gefeiert oder
30-jähriges im letzten Jahr?
Ach, dann war es letztes Jahr.
Letztes Jahr schon 30 Jahre, ja. Ja, ja, also schon.
Bevor es gleich weitergeht, jetzt nochmal ein kleines Hallo von meinem Sponsor dieser Episode, der veganen Beauty-Brand Apricot. Zum Serum und zur Gesichtscreme habe ich euch ja vorhin schon was erzählt. Aber was hat es jetzt mit diesen Beauty-Patches auf sich? Ich liebe die Pads, weil sie unkompliziert sind, wirken und wiederverwendbar sind. Sie sind nämlich aus medizinischem Silikon, das ganz einfach gereinigt werden kann. Das Hyaluron, das unsere Haut so schön aufpolstert, ist dabei eingearbeitet und wird durch den warmen Hautkontakt, also das Mikroklima zwischen Pad und Haut, freigesetzt. Die Pads gibt es als schnelle Hautstraffer für das Gesicht, also zum Beispiel für die Stirn, die Augen oder auch die Nasolabialfalte. Das ist die Falte zwischen der Nase und den Mundwinkeln. Aber auch für den Körper, da gibt es ja auch Regionen, denen man die Hautalterung ansehen kann. Also zum Beispiel das Dekolleté, Hals, ja, oder auch unsere Hände. Das Coole ist, man kann die Patches auch tragen, wenn man sitzt, steht oder sich bewegt. Sie rutschen nicht. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel das Stirnpad gegen Stirnfältchen einfach tragen, während ihr jetzt gerade im Homeoffice sitzt. Denn je öfter man die Pads anwendet, desto glatter und straffer kann die Haut damit nämlich werden. Klingt doch super, oder? Finde ich auch. Und deswegen habe ich jetzt ein Goodie für euch. Mit dem Code HANNA15 bekommt ihr 15% auf alle Apricot-Produkte im hauseigenen Online-Shop auf www.apricot-beauty.com, gültig bis zum 31.12.2020. Ich fasse euch all das zu Apricot in dem Blogpost zu dieser Episode auf meiner Website www.hannaschumi.com zusammen. Dort und auch in den Shownotes findet ihr alle Links zu den genannten Produkten, dem straffenden Serum, der Creme und den coolen Pads. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Ausprobieren und Entdecken von Apricot. Wenn ich jetzt mir die Inhaltsstoffliste angucke, also können Sie ganz konkret allen HörerInnen den Tipp geben, wie man jetzt eben unterscheiden kann, ob ein Produkt sozusagen eine Mogelpackung ist und ohne Wirkung Und ob ein Produkt wirklich Aloe Vera, Aloe Vera Saft oder Gel oder in welcher Form auch immer enthalten hat?
Ja, zum Glück kann man das heute recht einfach. Als wir damals anfingen, zum Beispiel das Pons-Produkt, um da nochmal hinzukommen, da stand keine Inki drauf, weil das damals noch nicht Vorschrift war. Also da sind wir heute viel weiter. Wir kennen uns mit unseren Lebensmitteln aus und sollten uns entsprechend auch mit unserer Kosmetik auskennen. Das ist nur eine Ecke schwieriger, weil die Inki eben in lateinischer oder englischer Sprache ausgedrückt wird und natürlich diese Pflanzennamen lateinisch uns nicht so geläufig sind. Jetzt ist es so bei Santa Verde und bei vielen der tollen und guten Mitbewerber wie Hauschka, Wehleder und so weiter ist die Volldeklaration selbstverständlich. Das heißt, man hat einmal die Inki und man hat darunter auch eine Deklaration in der jeweiligen Landessprache, wo man dann schon viel schneller und einfacher mit zurechtkommt. Und wenn man jetzt mit dem Wunsch startet, ich möchte eine Aloe Vera Creme oder wo Aloe enthalten ist und zwar recht viel, dann ist es wichtig, man nimmt das Produkt in die Hand, schaut auf die Inki oder die Volldeklaration und sucht erstmal die Aloe, die immer ausgedrückt wird als Aloe Barbadensis Miller. Das ist auch der exakte botanische Name der Pflanze. Die Vera hat sie im Volksmund dazu bekommen als die Ware, weil sie sich eben von diesen mehr als 200 Aloe-Arten, die es gibt, besonders für uns Menschen eignet und uns besonders wohltut. Dort steht dann also Aloe Barbadensis Miller und man muss mal suchen, man fängt oben an, wo die denn so steht, die Aloe. Bei Santa Verde steht sie immer ganz am Anfang. Eine wirklich gute Aloe-Creme habe ich nur, wenn sie auch an erster Stelle steht. Weil dann muss dieses Produkt einen großen Aloe Vera-Anteil enthalten. Trotzdem kann ich nicht ganz sicher sein, ob, wenn Aloe Vera an erster Stelle steht, ob es eventuell auch ein rückverdünntes Konzentrat sein kann, was rekonstituiert ist, laut Vorschrift, und dann als Aloe Vera Saft in die Kosmetik eingebracht wird. Ist aber etwas, was vorkommt, aber super selten. Also wenn korrekt deklariert wird, dann darf man nur das angeben, was man auch wirklich hineingegeben hat. Und dann steht das Pulver, ich sag mal, meist ab der Hälfte, in der unteren Hälfte. Also wenn korrekt deklariert wird, steht dort Aloe Barbadensis Miller, das ist einfach die Pflanze, und dann steht dort dahinter Concentrate, manchmal auch Powder Concentrate. Ich sag mal, das machen alle Firmen, die korrekt arbeiten wollen und keine Probleme haben. Ich nenne jetzt einfach mal die Eigenmarken der großen Kosmetik, der Drogerieketten, also von DM und von Rossmann, die haben Aloe-Produkte im Sortiment. Da sieht man eine absolut korrekte Deklaration. Also das hängt.
Es ist ja immerhin schon etwas. Also das gibt ja auch Mogelpackungen, die man dann wahrscheinlich nur noch als absoluter Experte unterscheiden kann.
Ja, das stimmt. Da gibt es dann Sachen, da steht Aloe als erstes, aber gleich danach Wasser. Das gibt es auch. Das ist also wirklich dann, muss man sagen, eine Konstruktion, die man wählt, um das Ganze ein bisschen besser aussehen zu lassen. Da ist dann, ich sage jetzt mal einfach gesprochen, sind es dann 30% Aloe und 31% Aloe und 30% Wasser. Und zack, ist die Aloe oben. Und als zweites kommt dann das Wasser und man hat ein völlig verdünntes Produkt auch. Also da gibt es noch viele so Zwischenmöglichkeiten. Aber das ist zum Glück nur ein kleiner Teil des Marktes. Davon würde ich gleich die Finger lassen. Wenn korrekt deklariert wird, dass da ein Pulverkonzentrat drin ist, das kann auch aus biologischem Anbau sein, dann ist das gemessen an den Möglichkeiten des Marktes, auch ein anständiges Aloe Vera Produkt. Man wird damit nicht betrogen. Aber die Aloe hat dann natürlich lange, lange nicht mehr die Leistung, die man von ihr kennt und die mal ihren guten Namen ausgemacht hat als Heilpflanze und als großartiger Feuchtigkeitsspender. Das übernehmen in den Cremes dann meist andere Stoffe.
Ja, dann ist es halt einfach, gibt es andere Benefits. Deswegen muss die Creme vielleicht gar nicht schlecht sein, aber dann gibt es vielleicht andere Inhaltsstoffe, die da besser sind. Aber es ist jetzt kein, also ich schätze die Aloe vor allem als Aftersun-Produkt eben oder eben wegen Unreinheiten, weil es eben diese entzündungshemmende und heilende Wirkung hat. Ja. Wenn man möchte, kann man bei Ihnen ja auch ein Blatt bestellen im Online-Shop. Mhm. Und man kann ja auch diesen Saft bestellen, den man trinken kann.
Ja.
Ich finde den ja nicht so lecker, aber den kann man trinken. Kann man den dann auch irgendwo, könnte ich mir den vielleicht mit irgendeinem Apfelsaft mischen oder so? Hat der dann auch die gleiche Wirkung oder muss der pur runter?
Nee, der muss nicht pur runter. Also wenn man jetzt, es ist ratsam, wenn man jetzt zum Beispiel Zahnfleischprobleme hat, dann behält man den einfach ein bisschen im Mund und schluckt ihn dann runter und erträgt das.
Ist also, ein Bonbon dann. Ich finde es echt nicht so lecker.
Ja, es ist, kann man endlos drüber diskutieren.
Ja, ist immer Geschmackssache natürlich.
Ja, ist absolut Geschmackssache. Aber sonst kann man ihn mit allem vermischen. Also wenn man jetzt einfach was Wohltuendes für Magen-Darm haben möchte, was bei den meisten der Grund ist, dann mischt man ihn einfach in den Smoothie. Da haben wir auch tolle Rezepte auch auf unserer Website. Also kann man überall hineingeben und mitmischen. Das
also ist es ja quasi auch wie ein Nahrungsergänzungsmittel fast.
Richtig, ja.
Was ich aber noch fragen wollte, Sie haben ja auch ein paar Produkte, wo kein Aloe drinnen ist. Warum sind diese Produkte dann trotzdem da und was haben Sie da drin, dass Sie trotzdem daran glauben und oder dass es in der Wirkung zusammen mit, Sie haben ja auch ein pures Aloe Vera Gel am Start, was ich ganz toll finde. Das Sortiment ist ja gewachsen und gewachsen und gewachsen. Mhm. Was ist in diesen anderen Produkten drin?
Also die Produkte, die keine Aloe enthalten, sind reine Öle. Wo wir die Aloe nicht reingeben, weil sie ist ja wässrig von ihrer Konsistenz her. Dann müssten wir einen Emulgator zugeben. Und wir wollen in dem Fall ein reines Ölprodukt für die Pflege haben, für die Hautpflege. Und wir hatten auch, als wir diese Produkte gemacht haben, hatten einige im Team auch die Befürchtung und haben gesagt, Mensch, bei Santa Verde muss immer Aloe drin sein. Dann haben wir aber ganz klar gesagt, es macht aber keinen Sinn. Und bei uns ist auch eine der ganz großen Überschriften, dass wir nur Sachen machen, die wirklich substanziell gut sind, die wirklich Sinn machen. Und dann haben wir das Öl so gelassen, wie es ist. Und kein Kunde hat gesagt, das haben wir also nie gehört.
Sie wissen ja, dass ich ein Riesenfan davon bin. Und ich weiß, dass es eigentlich viel zu kostbar dafür ist, aber ich liebe es zur Nagel und Haut und Hand und Nagel. Ich habe eine wahnsinnig trockene Haut an den Händen und vor allem meine Nagelhaut. Das war von klein auf bei mir so. Mhm. Und deswegen creme ich meine Hände nicht ein, sondern ich öle sie ein. Und manchmal nehme ich auch ein sehr hochwertiges Öl dafür, ein paar Tropfen. Aber dafür habe ich wirklich mehr, als wenn ich die ganze Zeit mich nur waschen und cremen würde mit meinen Händen. So. Also insofern, ich glaube ja ganz fest daran, dass es immer schön ist, diese 100% Vorsätze irgendwie zu haben. Aber ich habe ja auch immer gesagt, ich mache nur Beauty, so ungefähr. Mhm. Naja, am Ende mache ich aber viel, viel mehr als das. Ich habe mittlerweile ja Body Positivity als Thema. Das kam irgendwie so dazu. Mhm. Mode, die Leute wollen wissen, was ich anhabe. Die Leute wollen wissen, was ich für Musik höre. Und das konnte ich irgendwann nicht ausschließen. Und ich glaube, vielleicht geht es Ihnen genauso. Solche Dinge weben sich oft von selbst irgendwie ein, weil es den Bedarf danach vielleicht gibt oder weil es Freude macht, Spaß macht und in dem Fall ja auch die Santa Verde Linie, glaube ich, einfach gut ergänzt.
Ja, absolut. Genau. Es muss einfach sinnhaft sein. Und das ist so, es gibt so einen ganz schönen Satz, der fällt mir gerade ein, der ist leider nicht von mir, sondern der ist von dem Narciso Rodriguez, der ganz tolle Parfums auch macht, also konventionell, aber tolle Parfums.
Ich liebe die Düfte.
Die sind super. Ne? Ja. Und er macht auch ganz tolle Mode. Also Michelle Obama trägt seine Kleider und also auch ein super Typ. Und wenn er mal interviewt wird, das lese ich immer, weil er wirklich gute Sachen sagt. Und
ich habe ihn schon mal getroffen.
Sie haben den getroffen?
Ja, ich habe ihn schon mal getroffen. Super. Ja, ganz toll. Also ganz toller Mann. Und ich habe mittlerweile meine Mama mit den Düften auch noch angesteckt. Also wenn man so auf pudrige Düfte steht, ne, ist das natürlich toll.
Ja.
Was hat er gesagt? Ich brauche ein schönes Detail.
Er hat einmal gesagt, dass man dieser Welt nur etwas hinzufügen sollte, wenn man glaubt, dass es etwas wirklich Sinnvolles ist. Etwas Neues, Gutes und Sinnvolles. Und das war für mich, das war auch so 90er Jahre, wenn man dann sah, was Firmen für Sortimente hatten. Linien für fettige Haut, trockene Haut, gigantische Sortimente. Und wenn man dann mal guckte, ich kannte mich ja schon mittlerweile ganz gut aus auf den Inkis, irgendwie alles ähnlich, aber diese Fülle, die auf mich dann so wirkte, aber es ist doch so eine gewisse Mittelmäßigkeit. Es ist einfach viel, aber nicht gut.
Also, und interessant, dass Sie das sagen, weil heutzutage, also ich denke gar nicht mehr an Hauttypen sozusagen. Also mich fragen immer Leute, wie finde ich meinen Hauttyp? Dann sage ich, ich bin total weg davon gegangen. Also ich gucke viel mehr nach Jahreszeit, was brauche ich gerade? Es verändert sich schon auch bei mir. Oder wie ist der Hautzustand gerade? Viele Dermatologen sprechen auch nur noch von Hautzuständen. Dann gibt es auch Veränderungen. Sie sprachen davon, dass Sie Erwachsenenakne hatten. Also Sie haben heute eine fantastische Haut. Wir machen auch gleich nochmal ein Foto, damit jeder sehen kann, wie toll Sie aussehen und Ihre Haut, wie toll die aussehen. Ja, aber ich hatte halt auch schon Akne, habe jetzt keine Akne mehr. Also wenn ich mein ganzes Leben lang immer nur diesen einen Zustand betreuen würde sozusagen, das ist ja totaler Quatsch und das verändert sich einfach mit der Zeit. Und deswegen, ich bei Santa Verde empfinde ich das auch so. Es gibt zwar einiges, vieles so, aber es wird keine große Ecke aufgemacht. Also eigentlich kann man sich an allem so ein bisschen bedienen.
Ja, das ist uns auch ganz wichtig. Also wir haben weder Hauttypen auf unseren Produkten stehen und auch keine Tag- und Nachtempfehlungen, sondern wir möchten auch die Kundin ermutigen,
reinzuhorchen.
Ja, in sich selbst reinzuhorchen. Und das lernen wir zum Glück ja auch immer mehr. Mhm. Früher waren wir alle viel, ich sag mal, autoritäts- und auch wirtschaftsgläubiger, also wenn eine Firma etwas macht und das toll verpackt und dann in der Werbung steht dann da vielleicht auch noch ein Arzt oder einer irgendwie. Das hat uns ja schwerst beeindruckt und da haben wir ja gar nicht mehr getraut, uns irgendwas anderes zu denken.
Schade, dass es nicht so einen Dr. Santa Verde gibt.
Ja. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Aber Wahrheit und Ehrlichkeit ist auch ganz wichtig. Und genau dieser Zauber, also dieser...
Ja, das ist das Wichtigste. Das will ich ja damit auch sagen. Also es gibt bestimmt auch, ich will große Marken gar nicht bashen. Es gibt ganz viele große Marken, die oft auch sehr autonom sind in großen Unternehmen oder die ganz andere Benefits mit sich bringen. Ich arbeite ja ganz viel auch mit Dove zum Beispiel zusammen, der einen sehr großen Impact, finde ich, auch für die Werbung getan haben und weiterhin tun. Das muss man wirklich darf einfach so lassen, wie viel da passiert ist, so, obwohl es ein Unilever-Konzern ist, aber selbst autonom. Trotzdem liegen mir immer diese Nischenmarken so am Herzen, weil genau diese bezaubernden und sehr echten und wahren Geschichten mit sehr viel Ehrlichkeit geschrieben werden, wie bei Ihnen zum Beispiel so. Und man merkt dann, wenn man sich mit den Leuten unterhält, deswegen gibt es ja auch meinen Podcast, damit Leute wie Sie zu Wort kommen und man sowas erzählen kann.
Ja, ich denke, vieles ist auch so entstanden und die großen Unternehmen sehen, was da passiert und sagen, ah ja, das ist das, was die Verbraucher wünschen. Und ein großes Unternehmen ist nur etwas ganz anderes. Also dazu kann ich ja auch so aus meiner Erfahrung ein bisschen sagen. Das sind große Schiffe, die schwer sind zu steuern. Und jeder, der das schafft oder jedes Unternehmen, Aspekte reinzubringen, wie zum Beispiel darf mit einer veränderten Werbung für Frauen und auch was sie jetzt machen, mit Verpackungen. Die haben natürlich auch, ich sag mal, die Muskeln, aber sie nutzen sie auch.
Ich habe ja bei dieser Kampagne mitgemacht und es gab bei einigen auch die Kritik, zum Beispiel, dass es hieß, na ja, das ist ja ein großes Unternehmen. Und dann habe ich aber immer wieder gesagt, ja, aber genau deswegen. Wenn die großen Unternehmen ja nicht anfangen, die Verpackung umzustellen und wenn es recyceltes Plastik ist, es gibt noch immer hunderte große Unternehmen, die gar nichts tun. Also die verändern Werbung nicht, verändern die Verpackung irgendwie nicht. Das ist jetzt übrigens nur ein Beispiel von ganz vielen. Es gibt ja auch auf der Getränkeschiene ganz viele, die nichts tun und welche, die angefangen haben irgendwie so. Und deswegen bin ich immer dankbar, wenn überhaupt was passiert, weil gerade wenn die Big Player ihre großen Schiffe, wie sie sagen, manövrieren und in andere Häfen fahren oder auch mal umdenken, passiert wenigstens was in der Beauty-Branche.
Richtig.
Ich möchte Sie noch etwas Persönliches fragen. Und zwar muss ich Sie jetzt natürlich fragen, was Sie auf Ihrer Haut verwenden, weil Sie einfach ein so schönes Hautbild haben und Sie strahlen so. Und benutzen Sie nur Santa Verde-Produkte oder auch mal anderes?
Also für meine Pflege nur Santa Verde. Mhm. Natürlich probiere ich auch mal andere Sachen und will ja auch wissen, was so am Markt los ist. Bewegt sich aber im Naturbereich, muss ich sagen, weil ich auch für mich zu der Überzeugung gekommen bin, was ich esse und was ich auf die Haut gebe, das kann ich auch sehr gut kontrollieren. Die Luft, die ich einatme, wird schon schwieriger. Das Wasser, das aus der Leitung kommt, wenn ich an die Landwirtschaft denke, darf ich gar nicht dran denken. Wird auch immer schwieriger. Dann kommt für mich, also beim Essen kommt nur Bio in Frage und bei der Kosmetik nur Naturkosmetik, weil ich einfach meinem Körper und meiner Haut Stoffe ersparen möchte, die nicht natürlich sind. Und ich bin ein Stück Natur, wir alle, wir Menschen. Das passt einfach nicht. Bei Make-up sieht das schon anders aus. Das mache ich ja abends wieder ab.
Würden Sie uns verraten, was Sie für Make-up tragen? Ich will, vor allem interessiert mich ja immer Foundations, da kann ich mich ja 4000 Jahre drüber unterhalten. Ja. Und Mascara, möchte ich natürlich immer wissen.
Ja, Mascara ist für mich auch total wichtig, weil, das kann man jetzt, ich bin eigentlich so, ich habe noch ziemlich schöne Wimpern so für mein Alter. Ja,
wunderschöne Wimpern.
Und die sind auch echt. Und das führe ich auf, natürlich auf meine Santa Verde Augencreme zurück, die eben so mild ist und es ist kein Duft drin, mit der ich immer, also die ich ganz anders nutze, als Augencremes manchmal so empfohlen werden, so ein bisschen unter dem Auge eintupfen, sondern ich schließe meine Augen, ich gebe die Creme auf den ganzen Augenbereich und creme auch richtig den Wimpernrand ein, also ganz vorsichtig, nicht ins Auge reindrücken.
Und nicht rubbeln. Und nicht rubbeln.
Und nicht rubbeln. Nee, einfach nur so auftragen, auch nicht zu viel. Das kriegt man raus. Man muss ein paar Mal probieren. Ich hatte es am Anfang auch mal im Auge. Das ist dann aber nicht schlimm. Da kommt man aber hin. Das heißt, man pflegt dann diesen ganzen Bereich auch mit. Und der muss auch mitgepflegt werden, die Wimpernhaare. Und dann kann man sich auch eine richtig schöne, konventionelle, super klebrige, super schwarze, dicke Mascara leisten.
Welche haben Sie?
Ich muss das wissen. Ich habe von Immer Saint Laurent.
Ah ja.
Und da gibt es ja teilweise wahnsinnige Namen, wo die mir schon peinlich sind, in der Parfümerie auszusprechen. Ja. Ich hätte gerne einmal The Shock in Schwarz.
Die Schockmascara haben Sie.
Ja, aber die, ich glaube, die gibt es jetzt gar nicht mehr. Jetzt gibt es irgendwie was anderes.
Oh nein, also, da hat man sie mal gefunden.
Ja, aber man findet, wenn man der Verkäuferin sagt, also ich möchte das schwärzeste und dickste, was sie haben, dann wissen die genau Bescheid. Und jetzt sieht die einfach ein bisschen anders aus.
Okay.
Und, ja. Die kriege ich aber wunderbar ab mit unseren, also kann ich wunderbar entfernen, mit unseren Reinigungsprodukten. Mhm. Ist ein bisschen schwierig, ein bisschen mühsam, aber es kostet ein bisschen mehr Zeit. Kann ich aber gut damit entfernen.
Also Sie entfernen das Make-up abends auch mit dem Reinigungsgel, so wie ich das mache?
Ja.
Ja, ich mache auch zwei Durchgänge. Wasser. Genau, dann mache ich so ganz sanfte, kreisende Bewegungen und meistens mache ich noch einen Step, weil eins mache ich fürs Make-up entfernen und eins mache ich dann quasi für die Hautreinigung. Okay. Und welche Foundation benutzen Sie?
Ich benutze keine Foundation.
Sie haben einfach nur so schöne Haut.
Nee, ich benutze Concealer und Puder.
Mhm.
Und die meisten Make-up-Sachen, also Mascara habe ich von Saint Laurent. Alles andere habe ich von Hauschka, weil ich die Sachen toll finde. Mhm. Ich mag die Firma gern. Mhm. Ich kenne viele von den Leuten im Team. Ich kenne auch den Chef. Und wir waren von Anfang an immer, auch als Firmen, immer lieb und nett zueinander. Wir waren, weil wir ganz unterschiedliche Dinge machen. Mhm. Aber wir haben das gleiche Qualitätsverständnis. Und auch so Ähnlichkeiten in den Sortimenten, also auch nicht diese Hauttypen. Wir haben so einige Dinge, die uns die
ideologische, ideologische Überschneidungen und Philosophie-Überschneidungen.
Ja, ich sag mal, Santa Verde ist null spirituell, weil ich bin nicht so und mein Mann ist nicht so. Obwohl ich liebe die Weisheit der Natur und ich muss auch nicht alles verstehen. Man weiß bis heute noch nicht, warum Aloe in manchen Fällen auf der Haut wirkt. Also ob es welcher der Inhaltsstoffe es ist. Man kann Naturstoffe nicht auseinandernehmen. Deswegen sollte man sie ja zusammenlassen und unverletzt einbringen. Das sind Dinge, die ich bewundere und die ich dann annehme. Aber ich habe keine spirituelle Ader, von daher ist Santa Verde, ich sag mal, hanseatisch, pragmatisch. Ich liebe ja auch die Hamburger Art zu handeln und zu wirtschaften. Also klar und auch geschäftlich orientiert, aber ehrlich und wahr.
Mhm.
Das finde ich auch nochmal eine ganz wichtige Geschichte hier, um ein Unternehmen zu führen.
Darf ich Sie jetzt noch fragen, was Sie für Ihre wunderschönen Haare verwenden? Sie haben ja auch eine Naturwelle oder fast schon Locken. Ja. Ich habe eine sehr starke Naturwelle, die ist ja speziell zu pflegen. Und am besten Fall nicht durchkämmen, weil sonst sieht man ausgeplustert aus. Würden Sie mir recht geben und was würden Sie uns verraten, was Sie verwenden?
Also da probiere ich so alles, was es gibt, weil Santa Verde hat ja kein Shampoo.
Noch nicht.
Noch nicht, richtig. Wir setzen uns für solche Dinge aber auch, die schwierig sind. Auch keine zeitlichen Limits. Also wir arbeiten kontinuierlich an eigenen Dingen. Und wenn sie dann sitzen, dann kommen sie raus. Und es muss aber auch nicht jedes Jahr oder zweimal im Jahr was Neues sein bei Santa Verde. Nur wenn es sinnvoll ist.
Es entsteht organisch auch was dann, wenn man einfach, wenn sie dran forschen sozusagen und irgendwie dran sind und irgendwann wird ein neues Produkt geboren.
Genau. Also wir haben immer reichlich im Vorlauf,
ja.
aber wir
ja,
müssen
ja.
alle ein gutes Gefühl haben und uns geht es beim Sortiment eben auch nicht um Quantität, sondern um Qualität.
Mhm.
Und das ist auch der innere rote Faden des ganzen Unternehmens. Ja, also Shampoo probiere ich alles. Jetzt gibt es gerade ein neues von Hauschka. Das habe ich jetzt in der Erprobung. Ich habe zum Glück solche Haare, wo das völlig egal ist, womit ich sie wasche.
Und auch Spülung oder
ich
so?
Ich nehme
auch
gar
egal.
Keine Spülung.
Sie nehmen nur ein Shampoo?
Ich nehme nur ein Shampoo.
Ja, super.
Aber versuche das auch, ich sag mal, gut zu dosieren, nicht allzu viel, um nicht so alles rauszuwaschen. Und danach immer ein Pflegeprodukt, das ich drin lasse. Meistens einfach ein gutes Öl, ein gutes Haaröl.
Und haben Sie da einen Tipp? Haben Sie da noch einen Tipp, also was Sie gerade verwenden?
Ich habe jetzt in Erprobung auch das von Hausch gehabt.
Ja.
Das ist sehr schön.
Ja.
Es gibt auch eins von L'Oreal, Miracle sowieso, das nicht schlecht ist von den Inhaltsstoffen. Das habe ich eine Zeit lang benutzt. Und manchmal mixe ich mir das auch selbst in der Küche. Also wichtig ist, dass es leichte Öle sind. Also es darf jetzt kein schweres, natives Olivenöl sein. Sondern wenn man so ein paar leichte Sachen hat, ich habe immer auch zum Kochen alles Mögliche so zum Ausprobieren, dann auch das ganz dünn ist, stark in den Händen verteilen und dann die Haare damit so behandeln, dass sie sich so leicht griffig anfühlen. Und dann lasse ich die an der Luft trocknen. Also ich habe wirklich easy Haare.
Das ist schön.
Und nachher kommt so ein bisschen noch manchmal Toner rein oder ein bisschen Aloe-Gel, dass sie so ein bisschen die Locken...
Ah, das kann
bisschen,
man auch in die Haare kneten.
Ja.
Ah, sehr
ganz
gut.
Ganz wenig,
ja.
aber so unten reinkneten, dann
ja.
hat man die Locken.
Ja.
Und dann kommt, oh, da bin ich jetzt wieder konventionell, ein richtig schönes, klebriges Haarspray drüber, damit das dann den ganzen Tag hält.
Ja, super.
Das bleibt dann so.
Ich muss Ihnen jetzt leider mal die Abschlussfrage stellen. Ich würde eigentlich noch ganz gerne in Ihre Beauty-Bag und so weiter gucken, aber vielleicht müssen wir das an anderer Stelle mal machen. Ich habe in dieser neuen Staffel eine neue Abschlussfrage.
Ja.
Und die lautet, wenn Sie einen Podcast hätten, wen würden Sie gerne interviewen? Mit wem würden Sie gerne eine Stunde sprechen, austauschen, diskutieren?
Oh, ich brauche leider für sowas immer lange.
Ja. Sie können sich so viel Zeit nehmen, wie Sie möchten.
Also was mich im Moment sehr interessiert ist, wie ist ja Beauty und auch Kosmetik eingebunden in den ganzen, ich sag mal jetzt, wirklich stark erwachenden neuen gesellschaftlichen Kontext. Also Fridays for Future, Nachhaltigkeit, all diese Dinge. Wie kann man auch Kosmetik und Beauty da nochmal neu sehen? Also es ist natürlich eine Verstärkung des alten Gedankens von Naturkosmetik. Also wir waren ja vor 30 Jahren schon so, dass wir genau das wollten, was Greta Thunberg heute sagt und dafür gekämpft haben. Aber ich glaube, viele Dinge jetzt auch durch Corona werden sich ändern. Ich hoffe zum Guten und bin jetzt, also lese im Moment alles, was irgendwie damit zu tun hat, mit Zukunft. Was habe ich denn gestern gelesen? Also es gibt einen Harald Welzer, sagt Ihnen das
Nein.
etwas? Dann gibt es Matthias Horks, sagt Ihnen das was?
Der Zukunft? Ist Österreicher, deswegen kenne ich ihn.
Ah, deswegen kennen Sie.
Ja.
Dann bleiben wir mal
der
bei
Matthias Horks,
Zukunftsforscher, der auch für mich wichtig war, weil er damals diesen LOHAS-Begriff prägte und auch, ich glaube, unserer Branche auch eine gute Richtung gegeben hat, weil da ging es schon darum, Wirtschaft und die grüne Idee zu kombinieren. Also ich glaube, ich würde mit ihm am liebsten mal sprechen.
Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe es gerade überlegt. Ja, total interessant. Er hat auch in der Corona-Lockdown-Zeit einen sehr prägnanten Artikel geschrieben, den ja sehr viele gelesen haben. Da kam er ja, glaube ich, auch mehr mal zu Gesicht. Und ich glaube, er ist Österreicher. Also ich weiß, dass er, glaube ich, auf jeden Fall in Österreich wohnt. Aber ich meine so glaube, mit ihm einen Podcast gehört zu haben. Und dann habe ich mir gedacht, ah, der ist auch Österreicher. Ich bin ja auch Österreicherin.
Ah,
man hört es jetzt noch nicht so.
Ach,
ja,
schön.
Vielleicht schaffen sie es ja irgendwann und... können mit Herrn Hawks nochmal sich austauschen. Ja, interessant.
Ja, ja.
Ich fand unser Gespräch vor allem sehr interessant. Vielen, vielen Dank, dass Sie mein Gast waren, dass Sie Zeit für mich hatten.
Hat mir sehr viel Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen.
Ja, ich hätte jetzt noch eine Stunde weitersprechen können. Vielen herzlichen Dank, Frau Bär. Alle Informationen zu dieser Podcast-Episode zu Frau Bär, Santalverde, den genannten Produkten und so weiter und so fort findet ihr wieder in meinem Blogpost zu dieser Episode auf meiner Website hannaschumi.com. Gepflegte Gespräche könnt ihr übrigens in jeder Podcast-App auf Spotify und iTunes bzw. Apple Podcast hören und drückt auch gern auf den Follow- bzw. auf den Abo-Button, so verpasst ihr keine neue Folge. Und mir bleibt jetzt noch zu sagen, wir hören uns wieder, und zwar schon in 14 Tagen. Die nächste Episode ist wieder eine HörerInnen-Folge, also eine Episode mit euch, euren Anregungen und Fragen an mich. Ihr könnt mir natürlich immer alle Fragen schicken, die ihr zum Thema Beauty, aber auch sonst so auf den Lippen brennen habt. Aber ich habe mir überlegt, die nächste HörerInnen-Folge wäre ganz schön mit dem Thema Herbst, Winter oder vielleicht Winter, weil wir sind ja schon mitten im Herbst. Vielleicht habt ihr aktuelle Fragen zum Thema Gesichtspflege, also Skincare, was jetzt irgendwie sein muss, wie man die Haut jetzt pflegt, die Haut jetzt irgendwie reinigt, muss man Sonnenschutz jetzt im Winter tragen? Vielleicht habt ihr Fragen zu Masken, habt unreine Haut bekommen oder ihr wollt irgendwie wissen, welchen Lippenstift man unter der Maske trägt. Alle aktuellen Fragen und Themen, her damit, schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram, das geht ganz einfach in den Direct Messages. Unten gibt es so einen kleinen Bubble, da drückt man drauf und kann eine einminütige Sprachnachricht schicken. Ich freue mich nämlich immer sehr, eure Stimmen zu hören und eure direkten Fragen zu bekommen. Ihr müsst das nicht machen. Falls ihr ein bisschen schüchterner seid, könnt ihr mir natürlich auch sehr gerne einfach eine Nachricht schicken oder eine E-Mail an podcast@hannahjumi.com. Ich freue mich wahnsinnig auf die Fragen von euch. Ich freue mich, mit euch die HörerInnen-Folge gemeinsam zu gestalten und eure Fragen zu beantworten. Und jetzt wünsche ich euch alles Liebe, bleibt gesund, macht es gut. Bis ganz bald. Ciao, Papa, eure Hannah.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Hannah Schumi. Redaktion und Regie: Ikone Media. Alle Informationen unter hannahschumi.com.